herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Im SBB-Podcast sprechen wir über Bildung und Digitalisierung. Heute haben wir das Thema Sprache und Soziales. Wir sprechen mit Kirsten Friedrich-Vasilias. Sie ist Fachbereichsleiterin in der SBB-Kompetenz und verantwortet das ganze Angebot im Fachbereich Sprache und Soziales. Liebe Kirsten, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir beide auch einen Podcast miteinander sprechen und würde dich bitten, dich einmal erstmal selber vorzustellen.
Hallo, liebe Daniela, vielen Dank für diese nette Vorstellung. Ich freue mich auch, dass wir heute zusammen sprechen. Genau, mein Name ist Kirsten Friedrich-Vasilias, das hattest du schon gesagt. Ich bin die Fachbereichsleitung für den Bereich Sprache und Soziales bei der SBB-Kompetenz und das bin ich seit 2017.
Mhm. Genau. Und einmal ganz kurz auch zu deinem Hintergrund, wenn du dazu noch was sagen könntest.
Genau, ich komme aus Hamburg, wohne auch die ganze Zeit schon in Hamburg mit kleineren Aufenthalten im Ausland auch. Ich habe studiert, ich habe Sprachlehrforschung mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache studiert und ich habe Byzantinistik und Neugriechische Philologie studiert auch. Auf Magister damals noch alles und über diese Sprachlehrforschungsschiene über Deutsch bin ich auch praktisch zur SBB gekommen. Mhm. Ich bin seit 2005 bei der SBB und tatsächlich habe ich hier angefangen als Honorarkraft für Deutsch als Fremdsprache und bin dann durch Weiterbildung zum Coach geworden, bin festangestellt worden und habe dann mehrere Standorte besucht und teilweise auch geleitet, so zum Beispiel Bergedorf. Ich war zwischendurch Projektleitung auch und bin dann halt jetzt Fachbereichsleitung, was mir sehr großen Spaß bringt.
Es ist ja auch ein sehr gewaltiges Thema und super vielseitig, wenn man da, gucken wir gleich noch im Detail drauf. Du hast gerade das Thema Auslandsaufenthalte angesprochen. Du sprichst perfekt Griechisch und hast dort auch eine Zeit deines Lebens verbracht.
Ja, genau. Ich hatte das ja nun studiert irgendwie und da bietet sich das natürlich auch an, dass man dann da hingeht. Ich habe eigentlich nur ein Jahr dort gelebt oder ein knappes Jahr. Das war in Athen und auf Kreta und das war eine richtig schöne Zeit. Ist aber auch schon urlange her. So.
Ja. Trotzdem, wenn du Griechisch sprichst, ich hatte ja auch schon mal das Vergnügen, dir zuhören zu können. Es ist immer sehr beeindruckend, wenn jemand in eine andere Sprache geht, weil man eine andere Ausstrahlung auch mit Sprache hat. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Was macht eigentlich die Authentizität im Zusammenhang mit einer Kultur und Sprache aus? Das finde ich nochmal ein interessantes Thema. Wir schauen aber jetzt erstmal auf das Kursangebot in deinem Fachbereich. Mhm. Was bietet ihr an?
Oh, wir haben ein richtig breites und großes Portfolio und darüber freue ich mich auch total, weil wir eigentlich alles, was für Menschen mit Migrationshintergrund interessant ist, abdecken. Wir haben Kurse, die sind für Leute mit unklarer Bleibeperspektive. Das sind Leute, die gerade frisch angekommen sind in Deutschland, die sich erstmal orientieren müssen, die kaum Deutsch sprechen und die eigentlich auch ein bisschen ausgeschlossen sind aus dem System des Fremdsprachenlernens aufgrund ihres Aufenthaltsstatuses, bis der geklärt ist. Mhm. Dann haben wir die ganzen Integrationskurse, die berufsbezogenen Deutschförderungen. Wir haben aber auch Orientierungssachen im Angebot. Wir haben Projekte für Frauen. Wir haben Coachings, habe ich schon gesagt. Wir haben auch spracherhaltende Maßnahmen. Wir haben, also wenn man das jetzt in diesen Kategorien des Fremdsprachenlernens ausdrückt, dann haben wir Deutsch von A1 bis B2. Wir können auch C1 anbieten. Aber wir haben auch das ganze Beiwerk halt zur Orientierung und zur Beratung. Wie geht es weiter? Was passiert nach dem Sprachenlernen?
Das Thema insgesamt, wie hat sich die fachliche Unterstützung von Menschen, die gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise zu uns gekommen sind, wie hat sich das entwickelt? Was wurde am Anfang gesetzt? Wie ist es jetzt aktuell? Welche Bedarfe und Angebote werden in die Zukunft gesetzt? Das schauen wir uns auch noch gemeinsam an. Bevor wir das tun, würde ich gerne einmal auf den Arbeitsbereich insgesamt schauen. Also ihr habt Menschen, ich sag mal weltweit bei euch. Und natürlich gibt es bestimmte Nationalitäten, die stärker vertreten sind. Und dafür gibt es Gründe. Auch da können wir hinschauen. Es gibt ein multikulturelles Kollegium. Auch dort seid ihr sehr bunt aufgestellt. Mhm. Erzähl doch einmal etwas. Wie ist so ein multikultureller Arbeitsbereich? Wie stellt sich das dar?
Also es ist ein traumhafter Arbeitsbereich. Es bringt richtig viel Freude, dort zu arbeiten. Und ich bin echt auch sehr froh, dass wir im Kollegium so viele verschiedene Nationalitäten und so viele Sprachen haben. Und jeder sich auch mit seiner besonderen Eigenart oder mit seinem besonderen Verständnis einbringen kann. Mhm. Wir haben dadurch einen, finde ich, einen sehr guten Zugang auch zu den Teilnehmenden mit Migrationshintergrund. Wir können uns auch gut in sie hineinversetzen. Wir wissen, was sie bewegt und was sie beschäftigt auch. Das ist gut, es bringt Spaß. Und wir haben halt Kollegen aus Polen, aus der Türkei, aus Syrien, aus Marokko, aus Italien, aus Russland. Und ich glaube, ich habe jetzt auch noch welche vergessen. Das wäre mir jetzt unangenehm, aber also es ist multikulturell halt. Mhm. Und das bringt sehr großen Spaß und sehr große Freude. Und wir sind, glaube ich, ein ziemlich gutes Team.
Mhm. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Muttersprache sprechen. Also wir haben einmal jetzt als Beispiel Rabadou, mit der wir ja auch noch gemeinsam im Podcast sprechen werden, die Arabisch und Französisch spricht. Und wenn sie Arabisch spricht, dann stehe ich immer da und habe den Mund offen und bin beeindruckt, weil sie eine komplett andere Ausstrahlung hat, eine andere Gestik und Mimik und auch eine andere Ansprache. Mhm. Das betrifft das Gleiche, würde man wahrscheinlich bei allen anderen Sprachen auch genauso erleben. Das Thema Authentizität im Zusammenhang mit der eigenen Muttersprache, wie würdest du das in Worte fassen?
Ja, das ist interessant, dass du mich das fragst, denn so ganz genau verstehe ich die Frage nicht. Also ich denke, Authentizität ist immer dann vorhanden, wenn man selbst ist so. Es ist egal, ob es jetzt die Muttersprache ist oder eine Zweitsprache oder eine Fremdsprache, die ist einfach immer da. Und es kann natürlich sein, dass man mit der Muttersprache beziehungsweise mit der Fremd- oder mit der Zweitsprache sich anders verhält, weil nämlich dann irgendwelche Gesten plötzlich dazukommen oder irgendwelche Mimikgeschichten, die in der anderen Sprache nicht vorhanden sind. Aber ich glaube, Authentizität ist immer da.
Okay. Ja, das kann man natürlich auch gerne auseinandernehmen und den Begriff an der Stelle nochmal in Frage stellen. Mhm. Und das können wir wahrscheinlich am sinnvollsten auch mit den Kollegen und Kolleginnen nochmal zusammen machen, die multilingual sind und da nochmal den Unterschied auch betrachten können, wie sie sich fühlen und darstellen, wenn sie in verschiedenen Sprachen sprechen. Wenn wir einmal nochmal auf den Punkt schauen, der Fachbereich Sprache und Soziales, den du leitest, der ist in Hamburg in verschiedenen Bezirken vor Ort. Ihr seid nicht nur jetzt hier in unserem Zentralstandort in Hamm vor Ort, sondern auch in Bergedorf, Allermöhe, Bild steht. Und auch dort wirst du wieder sehr unterschiedliche Bedarfe sehen. Beschreib doch einmal die verschiedenen Standorte und was der Unterschied da ist.
Mhm. Ja, also genau, wir sind sehr weit aufgestellt. Wir sind auch noch in Wilhelmsburg und zu den Standorten kommt das noch hinzu. Und ich bin eigentlich froh, dass wir immer auch zu den Zielgruppen gehen können. Also ich finde es schön, dass wir nicht immer erwarten müssen, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir bringen uns ein in dem Stadtteil oder in den verschiedenen Stadtteilen und sind vor Ort, da wo wir auch gebraucht werden und wo wir gefragt sind. So. Mhm. Es sind Stadtteile mit hohem Migrationsanteil und das bietet sich natürlich an, dass wir dann da sind. Aber wir heißen ja Sprache und Soziales, also Soziales auch. Und deswegen haben wir auch noch andere Zielgruppen. Mhm. Nicht nur dort, aber auch hier.
Und die anderen Zielgruppen, wenn du es jetzt ansprichst, die sind?
Ja, zum Beispiel Erziehende oder auch Langzeitarbeitslose.
Mhm. Genau. Okay. Mhm. Ich finde es interessant, dass du das nochmal beschreibst, dass es gut ist, vor Ort in den Bezirken und Stadtteilen zu sein, da wo die Menschen auch leben, wo sie sich aufhalten, wo sie ihre eigene Bezugswelt haben, weil man sie einfach viel besser erreicht, als wenn man sie irgendwo hinholt, wo sie sich vielleicht auch wieder fremd fühlen würden.
Ja, ich finde das auch wichtig. Ne? Mhm. Also ich finde, dass wir genau dahin gucken sollten, wo wir angefragt werden. Also ich finde, das ist sehr schwierig, wenn wir praktisch in unseren Büros sitzen und immer die Anspruchshaltung haben, kommt doch zu uns. Mhm. So. Das entspricht eigentlich auch nicht dem Fachbereich. So. Mhm. Deswegen probieren wir immer, dorthin zu gehen, wo wir halt gefragt werden.
Das leuchtet mir ein. Wenn wir jetzt noch mal den Begriff interkulturelle Kompetenz anschauen. Das ist ja einmal so ein wissenschaftlicher Begriff, beziehungsweise kommt so aus der Metaebene, aber im Alltag und aus denen, die es betrifft, ist es eigentlich Alltagshandeln und etwas ganz Alltägliches, ein Bedarf. Wie würdest du da die Dialektik sehen? Wie würdest du den Begriff einordnen? Was gefällt dir daran, was gefällt dir nicht?
Ich verziehe gerade so ein bisschen das Gesicht. Also interkulturelle Kompetenz, das ist ein Begriff, der existiert seit ganz, ganz langer Zeit und der ist eigentlich auch so ein bisschen ausgelutscht. Interkulturelle Kompetenz kann ich auch immer schlecht definieren so, aber interkulturelles Handeln oder intrakulturelles Handeln, das finde ich sehr wichtig. Mhm. Ich glaube, das, was dahinter steckt, ist immer dieser Ansatz, dass es verschiedene Herangehensweise an verschiedene Themen gibt und dass man sie auch kennt und weiß und auch achtet. Mhm. So. Der Blick, dass nicht das, was wir erleben oder wie wir aufgewachsen sind oder sozialisiert sind, dass das Einzige ist, was es gibt, sondern es gibt halt auch andere Aspekte und die einfach zu wahren auch und damit sensibel umzugehen. Ich denke, das ist der Hintergrund der interkulturellen Kompetenz. Mhm. Es gibt so ganz einfache Sachen, die, weiß ich nicht, also zum Beispiel Gesten haben in verschiedenen Ländern unterschiedliche Bedeutung. Das gehört auch mit zur interkulturellen Kompetenz. Aber ich denke, der Ansatz, wie man mit Unterschiedlichkeiten umgeht, wie man mit verschiedenen Ansichten umgeht, ich glaube, das ist das eigentlich, um das es geht.
Mhm. Ja, vielen Dank, dass du für uns den Begriff so weit betrachtest und auch noch verschiedene Aspekte herausstellst. Wenn wir einmal auch an der Stelle wieder auf die Begrifflichkeit schauen, wir hatten vorhin schon Flüchtlingskrise 2015, 2016. Damals natürlich im Alltag von allen ein großes Thema. Man hat immer in der Presse, in den Medien von der Flüchtlingskrise gesprochen. Und die Menschen kamen ja auch in großer Zahl. Wie siehst du das mit diesem Begriff? Findest du den Begriff angemessen? Ist das ein jetzt noch guter Begriff? Oder wie würdest du da reflektieren?
Nein, Daniela. Krise ist das, also das ist ganz gruselig, der Begriff. Der ist auch jetzt weit überholt. Mhm. Es gibt verschiedene Begriffe für die Zeit damals. Ich scheue mich eigentlich immer, einen zu benutzen. Krise lehne ich auch sehr persönlich ab, denn es ist auch eine Chance oder es kann eine Chance sein. Es sind einfach sehr viele Geflüchtete gekommen. Mhm. So, es gab, war eine Zeit, in der halt die politischen Probleme wirklich sehr aktuell waren und deswegen sind viele Leute mit Migrationshintergrund, viele Geflüchtete unter anderem nach Deutschland gekommen.
Mhm. Genau, also ich finde es auch wieder sehr schön, dass du da kritisch mit einer kritischen Haltung auf den Begriff schaust. Und diese Haltung, die dahinter ist, ist ja auch problematisch, weil sie Menschen in eine bestimmte Assoziation bringt, die man eigentlich gar nicht möchte. Insofern, du setzt die Wertigkeit auf Chance. Das gefällt mir gut. Vielen Dank.
Mhm. Darf ich da noch was ergänzen? Ja. Also mir ist es auch wichtig, dass man guckt, dass das Ziel der Kurse, dass es um eine Teilhabe geht, um eine Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft. So, das ist passt. Ich habe es jetzt eingeworfen, weil ich glaube, das passt zu dem Begriff Chancen so. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was dahinter steht, hinter allem. Also das ist das Ziel von Sprachkursen, von Qualifizierung und so weiter. Mhm.
In der Zeit, in der die Menschen zu uns kamen, wurden ganz viele Kurse entwickelt und aufgesetzt. Das waren natürlich Sprachkurse oder auch Orientierungskurse. Und die haben sich auch jetzt schon wieder ein Stück verändert und weiterentwickelt. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben?
Ja, Ich überlege gerade, also 2015 gab es so einen Kurs, der wurde wirklich ganz schnell entwickelt, um erstmal auch die Geflüchteten aufzufangen, um sie erstmal zu beschulen, also um ihnen Sprachangebote zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hießen damals. Die gibt es aber schon lange nicht mehr. Und dann wurde immer geschaut, halt, wie kann man Sprache mit Orientierung und gleichzeitig heimisch werden in Hamburg jetzt für uns und Qualifizierung und Berufsorientierung. Wie kann man das verbinden? Da wurden einige Kurse entwickelt, die auch zum Teil immer noch laufen. Diese Kombi aus Sprache und berufliche Orientierung finde ich persönlich auch sehr attraktiv, weil eine Sprache zu lernen, das kennst du bestimmt auch, das kenne ich, das kennen wir alle wahrscheinlich, dauert eigentlich immer ziemlich lange. Also das, was die Menschen mit Migrationshintergrund leisten, so innerhalb von recht kurzer Zeit zu einem Niveau zu kommen, was schon anspruchsvoll ist, das ist schon toll, was die da leisten. Aber nichtsdestotrotz dauert das natürlich viele Monate und das schon zu kombinieren mit einer beruflichen Orientierung und der Möglichkeit, auch danach, nach dem Spracherwerb, dann schnell einzusteigen ins Berufsleben, das finde ich total attraktiv.
Die SBB hat ja so als Kernkompetenz immer das Thema berufliche Orientierung. Insofern liegt der Fokus ein Stück mit auf diesem Punkt. Und die Menschen, die damals Sprache gelernt haben, die würden jetzt vielleicht schon in Umschulungen sein bei uns, ne?
Sind sie auch zum Teil, ne? Sind sie auch, also weil das halt früh begonnen hat und dann sind sie die einzelnen, die verschiedenen Sprachlevel durchgegangen, wussten dann aber schon irgendwann, was sie machen möchten und und machen das und haben das. Und das bringt auch Freude, das zu sehen dann.
Ich weiß, dass ihr in eurem Sprachbereich sehr vernetzt arbeitet. Es gibt Auftraggeber, das BAMF natürlich, aber auch Netzwerkpartner. Vielleicht erzählst du einmal, wie ihr da aufgestellt seid.
Ja, also ich denke, dass Vernetzung ganz, ganz wichtig ist. Sonst erreichen wir nicht so viel. Jeder der Netzwerkpartner, der hat auch seinen eigenen Auftrag und zusammen können wir ein ganz großes Portfolio anbieten, was ich sehr wichtig finde, auch für die Teilnehmenden und auch für unsere Arbeit. Wir sind in den Stadtteilen sehr vernetzt. Wir sind in Bergedorf ganz besonders vernetzt. Da haben wir ganz viel Kontakt zu dem Kinder- und Familienzentrum, zum Bezirksamt haben wir Kontakt. Wir haben zum Bergedorfer Verein für Völkerverständigung Kontakt. Wir beraten auch vor Ort, halt im Kinder- und Familienzentrum. Wir beraten vor Ort im Haus für alle am Seran. Wir sind in Wilhelmsburg unheimlich stark angebunden und auch in Billstedt. Billstedt sind wir noch nicht so lange. Unser Fachbereich ist noch nicht so lange da und wir bauen das gerade auf. Und wir stoßen da auch auf eine sehr, auf einen sehr vernetzten Stadtteil und es bringt sehr viel Freude, sich da einzuarbeiten und auch dann die anderen Akteure kennenzulernen.
Wie sind denn die Ideen in die Zukunft, wenn man da mal hinguckt? Was habt ihr so als visionäre Vorstellung noch vor euch? Wo kann es noch hingehen?
Ja, also der Spracherwerb, der ist ja praktisch Schritt 1 so. Danach geht es in die Qualifizierung und ich sagte das ja schon, Sprache plus Orientierung oder aber auch Sprache plus praktischem Arbeiten. Das ist eigentlich das, was auch die Teilnehmenden ab einem bestimmten Stadium sehr weit bringt. So. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir auch noch mal vielleicht irgendwas mit Betrieben machen, dass wir da gucken, wo noch Bedarfe sind, dass wir noch mehr in die Fachsprache gehen, dass wir noch mal auch beim Einstieg in die Arbeit helfen, vielleicht auch da noch mal mit unserer interkulturellen Kompetenz, um da noch mal drauf zurückzukommen, noch mal ein bisschen unterstützen, dass wir da auch eventuell vermitteln, wenn die Vorstellungen nicht gleich sind. Ich möchte auch gerne noch etwas mit Frauen machen. Frauen sind halt häufig noch mit der Kindererziehung beschäftigt gewesen und treten jetzt eher so auf nach außen. Und da könnte ich mir auch noch vorstellen, dass wir was machen. Also es gibt noch ein großes Feld.
Viele Ideen.
Und
viele Bedarfe.
Ja, genau.
Wir gucken einmal auf so europäische Kooperation. Auch hier weiß ich, dass ihr Projekte habt. Erzähl doch mal, was war zuletzt an der Stelle los?
Ja, das ist ein wunderbares Thema. Also wir stehen ganz am Anfang unserer europäischen Kooperation und wir haben jetzt tatsächlich einen Austausch mit einem polnischen Projekt gehabt. Da waren ein paar Mitarbeiterinnen hier in Hamburg und haben uns besucht. Und es war außerordentlich interessant zu sehen, wie die arbeiten, wie wir arbeiten und wie wir auch als Teams aufeinander reagierten. Wir konnten uns halt persönlich treffen, das war jetzt im Sommer. Und wir werden auch nochmal nach Polen fahren, um deren Projekt live mitzuerleben. Und das hoffe ich, dass das klappt jetzt. Also wir müssen sehen, wie das mit Corona weitergeht. Mhm. Aber das ist nochmal sehr befruchtend, sehr interessant zu sehen, wie andere Leute in Europa auch arbeiten.
Mhm. Du hast jetzt das Stichwort Corona nochmal genannt. Das haben wir gerade mal vergessen für einen kleinen Moment, weil in deinem Fachbereich so viele interessante Themen auch sind unabhängig von Corona. Wenn wir jetzt aber schauen, die Herausforderungen durch Corona waren ja für uns alle enorm, für die SBB insgesamt eine sehr große Herausforderung. Was ist bei euch zu lösen, wenn ihr Menschen in Zeiten von Corona beschult oder begleitet?
Also es ist so, dass am Anfang war das so, dass wir ganz, ganz präsent sein mussten, um auch Informationen weiterzugeben. Vieles wurde nicht verstanden, vieles hat Angst gemacht, viele Informationen auch, so dass wir halt immer nah an den Teilnehmenden waren und immer alles auch direkt erklären konnten. So, das war, glaube ich, super wichtig auch. Mhm. Was das Lernen angeht, das ging bei uns relativ schnell. Wir haben uns ganz schnell in einigen Kursen, also man muss ein bisschen differenzieren so, aber in einigen Kursen haben wir uns auf das virtuelle Lernen umgestellt. Das wurden ganz schnell auch virtuelle Klassenräume errichtet und das hat eigentlich sehr gut geklappt in dieser kurzen Zeit. Und jetzt sind wir bei der Verstetigung. Mhm. Wir möchten weiterhin auch Präsenzunterricht natürlich anbieten, weil das auch immer wichtig ist. Mhm. Wir möchten aber auch virtuellen Unterricht anbieten und sind da gerade dabei, das weiter auf solide Beine zu stellen. Mhm. Wir haben schön ausgestaltete Klassenzimmer, die sind richtig toll, die eignen sich auch gut dafür und jetzt üben wir alle ein bisschen. Mhm. Das geht aber voran.
Genau. Und ich weiß, dass ihr ja auch mit Sprachmittlern arbeitet. Mhm. Das heißt, die persönliche Nähe ist eigentlich ein großer Bedarf seitens der Teilnehmenden, aber auch seitens der Kursdurchführenden. Und Corona macht es an der Stelle ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, genau. Präsenz, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Wunsch nach Präsenzunterricht ganz, ganz wichtig ist. Also dieses, dass man sich begegnet, dass man sich austauscht, dass man auch was zu tun hat, glaube ich, dass man irgendwo hingeht halt, dass man diese Struktur hat, das ist sehr wichtig. Mhm. Alles, was digital läuft, ist auf den ersten Blick nochmal unbekannt. So, das müssen wir auch erst mit den Teilnehmenden lernen. Also wir müssen das üben, wir müssen sie daran heranführen und ich glaube, später wird das auch klappen. So. Mhm. Aber wir müssen sie halt wirklich heranführen. Und du hast die Sprache- und Kulturmittler erwähnt. Ja, super. Also ganz toll und es ist wunderbar, wenn da der Kontakt hergestellt wird und wenn das so und wenn die auch so Ängste auffangen können und auch dann mal sprachlich helfen können bei Anfängern zum Beispiel. Mhm.
Ja, vielen Dank, Kirsten. Ich finde, wir haben ganz umfassend viele Aspekte angeschaut, die in deinem Fachbereich ein Thema sind. Und ich finde es sehr schön, auch deine Sensibilität rauszuhören, mit der du an deinem Arbeitsfeld dran bist. Und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger. Ich weiß natürlich, dass du sehr stark auch bist in deinen Themen. Insofern eine tolle Mischung. Und ich bin mir sicher, das Thema ist bei dir in super guten Händen. Möchtest du jetzt noch irgendwas sagen, was wir gar nicht beleuchtet haben, wo du sagst, das sollte aber eigentlich unbedingt noch Thema werden?
Danke, Daniela. Ich fühle mich ja sehr geschmeichelt. Das ist toll, dass du das sagst. Vielen Dank. Themen, die wir noch gar nicht beredet haben, gibt es bestimmt ganz viele, weil das ist ein unendlich großes Thema. Und es gibt auch viele Bedarfe, noch darüber zu reden. Aber ich glaube, für jetzt reicht es erstmal. Und wir können gerne weiterreden. Es bringt Spaß. Mhm. Und vielen Dank für diese freundliche Einladung.
Sehr gerne. Und wir können es ja schon mal ankündigen. Wir haben geplant, eine Reihe zu machen. Wir werden mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich gemeinsam sprechen. Insofern werden wir ganz viele Aspekte auch dieser Arbeit beleuchten. Vielen herzlichen Dank, Kirsten Friedrich-Vasilias, für das nette Gespräch. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, dass es im Dezember mit unserem Podcast wieder weitergeht in spannende Themenfelder. Wir schauen uns das Thema digitales Mindset an. Da freue ich mich auf ein Gespräch mit Urs Theisen und Michael Kraft. Und im Januar haben wir wieder einen Podcast geplant mit Julia Freudenberg von der Hacker School. Und auch da schauen wir uns in einem Ladies Talk gemeinsam mit Julia Kiewert aus unserem Marketing-Team die Technikberufe an. Warum sind weniger Frauen in Technikberufen als Männer? Und ich spreche mit zwei starken Frauen an dieser Stelle. Ich freue mich, bleibt an unserem Kanal, folgt uns auf Podigee oder auf anderen Kanälen. Bis demnächst.
Tschüss, Daniela. Tschüss.
Tschüss, Kirsten.